It's Becca, B3CCA, here at WXW, and you should be listening to Catch Club because it's the best podcast ever.
Oh, my God!
Nanu, was ist das für eine Stimme? Ja, es ist der Dieter. Er ist wieder da. Und er begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe Independent Circuit hier im Catch Club. Und das Motto der heutigen Ausgabe ist: Dankeschön, 100 Jahre No-Holds-Barred. No-Holds-Barred the Chains mit der 100. Ausgabe. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern zu einem mit dem Mann, der Frau mit bei dem Schild Barbed Wire for Bitches geholfen hat. Der Sebastian?
Stimmt. alle zusammen, ja. Also, bin ich ja fast ein bisschen neidisch, dass ich da nicht drauf gekommen bin, ne? Wir sagen Dankeschön, 100 Jahre NHB, also ja, stark. stark.
Und zu anderem begrüße ich den Mann, der Lowlife Louis auf der Kölner Domplatte bei einem Junggesellenabschied den Dildo verkauft hat. Es ist der Drew.
Ja, hallo. Und ich, mir ist es eingefallen mit den 100 Jahren ICD, aber ich wollte nämlich genau dasselbe sagen, aber die, das ist mir zuvor gekommen.
Okay. Ja, genau. 100 Jahre ICW. Wir sind mal wieder dabei. Also ich bin mal wieder dabei. Vor allem, ihr macht ja eigentlich jede ICW-Show, aber ich habe es mal endlich wieder geschafft. Und 100 Jahre ICW, das Ganze, genau, das Ganze wieder im Anchor Rock Club in Atlantic City. Ich liebe die, Dings.
Die super,
die Location. Und das Ganze ging dann direkt los. Erstmal mit Danny Domanto, der gesagt hat, ey, super geil, alles cool. Und danke, dass ihr hier seid. Rich Pelladino, bester Freund und so. Go, go, go. Und dann ging das alles los mit einem Undisputed IWTV Independent Title World Wrestling, Independent World Wrestling, Independent Wrestling World Title Deathmatch. Ja, wie fast jede NHB-Show, auch diese NHB-Show, es gab Replacements und Ausfälle.
Ja. Das ist aber mittlerweile das Gimmick. Es gibt zwei Sachen, die sind garantiert bei ICW noch ins Bad. Nämlich zum einen, dass Danny D'Amato stundenlang eine Promo hält, mit der sagt, dass er nicht mehr kann und trotzdem wieder auf der Karte ist und dass es leider irgendjemand nicht geschafft hat.
Genau. Ja. Gegen wen sollte Mans Warner eigentlich antreten?
Gegen Matt Ben. Reed Bentley.
Genau. Ja, aber dann hieß es Mans Warner gegen Bobby Beverly und Sebastian. Fang gerne mal an.
Also ich finde, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass das ein Last-Minute-Replacement war. weil es natürlich zu keinem, also für mich war jetzt zu keinem Zeitpunkt so wirklich der Gedanke da, oh, Bobby Beverly könnte das gewinnen. Nichtsdestotrotz war das ein anständiger Opener. Ich fand den ein bisschen lang. Also ich finde nicht, dass ein erstes Match unbedingt 16 Minuten geben muss. Ja, es ist ein IWTV World Title Match. Dass das jetzt nicht in 8 Minuten oder vorbei ist, okay, aber 12 hätten mir hier auch gereicht. Es ist halt auch, das finde ich, muss ich sagen, das finde ich aber ganz gut. Es ist halt ICW, jetzt ist es ja nicht mehr ICW, es ist nur NHB, aber in der Geschichte der No-Holds-Barred-Shows, ob jetzt mit oder ohne ICW, ist es durchaus ja immer so gewesen, dass das erste Match noch nicht Full-on-Deathmatch ist, sondern erstmal so ein Hybrid-Match ist oder vielleicht auch so ein Hardcore-Brawl. Das war das hier auch. Das können die beiden ja auch, Mans Warner und Bobby Beverly, und deswegen anständiger Start. Wie gesagt, bisschen kürzer hätte mir, glaube ich, gefallen, aber ansonsten kann man so machen zum Einstieg, finde
ich. Was sagst du, Drew?
Ja, da würde ich eigentlich im Grunde zustimmen. Das wäre sicherlich cooler gewesen, wenn da Reed Bentley am Start wird, weil ich halt Reed Bentley grundsätzlich auch cooler finde als Bobby Beverly.
Bei Reed Bentley, also ich glaube zwar immer noch, dass Mans Warner gewonnen hätte, aber ich glaube, es wäre zumindest ein bisschen spannender gewesen.
Ja, absolut. Und ja, da hast du halt sowas ganz, ganz, ganz Nettes gemacht. So als Einstieg, wie Sebastian das schon sagt, sind das dann immer eher diese Hybrid-Dinger oder sowas halt, dann passt das. Aber ja, hätte für das zum Opening auch ruhig dann einen kleinen Ticken kürzer sein können, da stimme ich zu.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Es war solide, aber es hätte deutlich kürzer sein können. Es hätte deutlich kürzer sein können, definitiv. Es war halt langsam, was ich halt mega witzig fand, steht dann Shiny Shoes plötzlich mit Megafon in der Hand.
Ja.
Und wo ich so lachen musste, Mance Warner zeigt die Rings of Saturn und so Struggles nur so, oder ich weiß nicht, ob Salomon oder Struggles war, Chains of Batista.
Ich glaube, das war Struggles tatsächlich.
Ja. Also an der Stelle habe ich sehr gelacht. Ich muss aber sagen, die Kommentatoren haben mich so hart genervt. Alter, die haben so einen Scheiß teilweise gelabert. Ich habe gedacht, so halt die Fresse, Alter.
Also vor allem in Struggles kann das ja bei GCW teilweise richtig gut, auch teilweise bei NHB mir echt gut. Aber das war echt unangenehm.
Ja, also die sind mir so auf den Nerv gegangen. Ich dachte so, Leute, ey, komm, ist okay jetzt, ne? Also, das war schon echt sehr hart, wie so ein paar Sachen, auch wenn so zwischen den Matches so Baupause und sowas halt war, haben die so einen Stuss erzählt. Und ich denke so, komm ey, dann da gucke ich lieber mit zu, wie er den Ring sauber macht.
Ja.
Tonlos. Ja, aber wie gesagt, Mance Warner hat gewonnen und dann gab's eine Promo, wo der gesagt hat, ey, wir kennen uns seit Jahren, alles cool hier, ich komme immer wieder zu liegen. Vor allem, Mance Warner war das letzte Mal bei NHB Volume 5.
Ja, ist eine Weile her.
Und das war 2020, yo. Gucken wir uns mal die Card an von 2020 ganz schnell. Da war es, Mance Warner besiegt Casanova Valentine.
Deathmatch Circus, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau.
Das Ding ist, wenn ich mir diese Card angucke, dann sieht man auch einfach, dass in den letzten Jahren in der Wrestling-Welt auch ein bisschen was passiert ist.
Ja, das ist richtig.
Also so 6 Jahre sind ja schon lang, aber im Wrestling sind halt noch mal länger. Und allein wenn ich dann gucke, erstes Match Homicide gegen Schlag, zweites Match Chris fucking Dickinson, Trottelkopf gegen Tony Deppen. Und
Peng. Ja, aus so Leute, die schon gar nicht mehr wresteln, ne? Eddie Oney und Alex Ocean zum Beispiel sind ja beide gar nicht mehr aktiv.
Ja, genau. Oder ein Akira, der da auf der Karte stand, von dem man ja auch nichts mehr wirklich mitkriegt. Gut, der ist jetzt bei CZW.
Deswegen kriegt man nichts mehr mit.
Richtig.
Ich wollte gerade sagen, der wrestelt zwar noch, aber kriegt man wieder vom mit. Das ist eher der Punkt, ja.
Aber dann ging es weiter mit einem Match. Ich muss sagen, erstmal Deathmatch Lucky 13 gegen Angel Metro. Wenn ich mir so die Card angucke, würde ich sagen, das ist in meiner Top 3.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Ding ist, das war das erste Angel Metro Match, was ich gesehen habe. Ich habe aber...
Da hast du aber Glück gehabt.
Ich habe aber eure Review zum letzten Doubleheader gehört. Und das, was ihr da gesagt habt, habe ich in diesem Match hätte ich auch blind gesehen auf 100 Metern.
Ja.
Sie ist ja nicht schlecht. Das hat auch Spaß gemacht. Vor allem, nachdem ihr Drew auch den Hintergrund der beiden erklärt hat, dass Lucky 13 und die beiden ein Pärchen sind. Genau. Alles klar. Super. Aber sämtliche Verantwortliche und sie wollen es halt auch wissen.
Ja.
Also, da ist ja, ich habe Drew zwischendurch geschrieben, ich so, das erinnert mich ja schon fast an Axel Dieter Junior oder an Super Cena. Und Zum Glück war in diesem, war das Match nicht in Oberhausen. Dann war aber was los. Gehen wir mal von vorne. Lucky 13, das war ganz schön. Die haben immer gesagt, seit wann die Leute dabei sind, so. Lucky 13 auch schon seit Volume 45 dabei. Angel Metro ist entweder das Love Child von Tony Storm und Mariah May oder die verlorene Schwester der beiden. Und Lucky hat Metro sofort angegriffen und dominiert auch so. Dann gab's eine Gusset Plate. Und was richtig übel war, sie liegt in der Ecke auf dem Boden, erhebt den Kopf hoch und springt dann über die Seile und stompt auf den Kopf. Mhm. Und ich so, Leute. Mhm. Ja, und dann kam sie zurück, dann ging es auf den Balkon, dann wird er einmal in den Ring geschmissen durch den Tisch.
Was natürlich nicht das für dich war.
Nee, natürlich nicht.
Dann ist mir aufgefallen, alte Scheiße, ist Lucky 13 alt geworden?
Ja.
Dann habe ich du noch irgendeinen lustigen Vergleich geschrieben bezüglich Lucky 13.
Stimmt.
Und genau. Lucky sieht durch den Schnäuzer aus, als wenn Tom Selleck es sich hätte gut gehen lassen.
Das stimmt.
Und dann die kickte halt aus allem aus. Ich habe irgendwo geschrieben, Super Metro. Dann haben sie sich noch durch so eine Geschenkbox geprügelt.
Stimmt.
Und dann gab es einen Double Pin und No Contest. Also, das Ding ist, das war gut, das war viel. Es hat halt Spaß gemacht. Aber ich kann halt sofort, obwohl es das erste Match war, was ich gesehen habe, sämtliche Kritik an dieser Frau verstehen.
Ja, vor allen Dingen der Punkt ist, wenn ich da einmal kurz reingehen darf.
Selbstverständlich.
Der Punkt ist, du hast es ja jetzt hier in der Perfektion quasi fast gesehen, weil ich find's sehr lustig, dass du sagst, das war dein erstes Angel Metro Match. Das war mal mindestens eins ihrer Top 3 Matches. Wenn nicht vielleicht sogar das Beste bislang. Man muss auch grundsätzlich sagen, die Traktion bei ihr geht hoch, weil sie hat ja zuletzt, da haben du und ich ja auch drüber gesprochen, das Match gegen Dimitri Alexandrov, was auch ziemlich gut war. Aber jetzt stell dir mal das, was du gerade gesagt hast, vor gegen nicht so gute Gegner.
Ja.
Weil das Problem ist, in diesem Match hier, also der größte Kritikpunkt, das hast du gerade schon gesagt, die da ist für mich das Finish. Weil, weißt du, die beiden, die machen sich ja komplett kaputt und alles das Finish. Das ist echt ein bisschen underwhelming. Ansonsten muss man sagen, war das für mich sogar das zweitbeste Match, was wir mit Top 3 da mitgehen. Die haben sich, und man muss sagen, so engagiert hat man Lucky 13 gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr gesehen.
Das kommt noch hinzu.
Also ja. Du hast halt gemerkt, die beiden haben sich ja extrem viel Mühe gegeben, weil sie halt Partner sind und weil sie natürlich das bestmögliche Match miteinander zeigen wollen. Das kann man ganz klar so sagen. Allerdings, jetzt stell dir mal zum Beispiel vor, weil diese Matchform, die du gerade gesagt hast, die macht Angel Metro zum Beispiel auch. Dieses Match habe ich nicht vom Kopf, weil da sind beide gefühlt fast gestorben. Ich glaube, du erinnerst dich da auch dran. Es gab letztes Jahr bei Noah Spart Volume 88 gab es Danny DeManto gegen Angel Metro.
Oh ja.
Du Kacke.
Da hast du wirklich gedacht, mal gucken, was noch Leben rausgeht. Also Danny DeManto, der nach jedem Deathmatch sagt, ich kann den Scheiß nicht mehr, mein Körper ist kaputt und es dann doch wieder macht. Und du hast halt eine Angel Metro, die total das forciert, ja. Und dann wird's, was ich tatsächlich gehört habe, das habe ich mir natürlich nicht angeguckt, ist, wo das wohl ganz schlimm gewesen sein muss, wo ich auch wenig Fantasie vor habe. Es gab bei CCW im März bei der Anniversary Show von denen, Angel Metro gegen Mickey Knuckles.
Ja, ach du Scheiße.
Ja, come on, ey. Also, nee. Weil
man sieht halt, das auch noch mal kurz dann zum Match, und dann bin ich auch eigentlich mit dem Match schon durch. Man sieht halt, dass da Fähigkeiten bei ihr da sind, und wenn sie halt Leute hat, die erfahren sind, das ist Lucky 13, auch wenn er nicht mehr topfit ist, nach über 20 Jahren Deathmatch, da sieht man schon, dass da einiges ist, aber das haben du und ich ja auch oft schon gesagt, man will auch Das macht man jetzt nicht mehr. Man ist jetzt auf einem ganz guten Weg mit ihr, auch mit dem Alexandrov-Match. Aber lange Zeit wollte man aus ihr partout die nächste Kacy Kirk machen.
Ja. Ja.
Und das halt mit sehr wenig Erfahrungsschatz, das muss man auch einfach mal sagen, weil an sich die Wrestles seit 4 Jahren, noch nicht mal, 4 Jahre im Oktober, dafür ist das vollkommen solide und anständig, aber es wirkt halt so, dass man mehr mit ihr machen wollte, als schon da war. Das ist, glaube ich, das
Hauptproblem. Ja, das auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Also man wollte schon, da hat ja auch Brandon Kirk zum Beispiel getwittert, es gibt nur eine Kacy oder sowas halt. Ne? Also der Eindruck war irgendwie dann auch bei vielen schon irgendwie da halt, ne? Muss man dann auch ganz klar sagen.
Ja, tatsächlich, ganz ehrlich, so, man sieht es ja auch in anderen Wrestling-Bereichen, sowas zu forcen bringt ja nichts, vor allem bei sowas wie Deathmatch. Du brauchst Erfahrung, du musst deine Sporen sammeln, sag ich, der nicht wrestelt, aber du musst halt einfach dein Ding machen und du musst dich ja auch steigern. Und wenn man dich aber so einsetzen will, wie es hier passiert, und deine Formel ist, ich bin super Girl, so, das nutzt sich ja ab und daran kannst du ja auch meines Erachtens ja auch nicht wirklich steigern und wachsen, wenn du quasi nur so eine Formel hast, die du eigentlich eher viel fortgeschrittener nutzt.
Ich glaube tatsächlich, dass bei ihr das damit zusammenhängt mit ihrer Hintergrundgeschichte. Weil sie war ja die Freundin von Marcus Crane und sie ist ja quasi erst ins Deathmatch-Wrestling gekommen nach dessen Tod.
Ja.
Und als sie quasi eingeführt wurde, ich habe auch gerade noch mal geguckt, ich glaube sogar, dass das Match gegen Danny DeManto war, glaube ich, sogar das erste Match bei ICW North war von ihr, oder, Drew?
Ich glaube, ja.
Und man hat, da wurde dann, glaube ich, auch noch eine Promo gehalten und sowas, das wurde das sehr stark thematisiert. Ich glaube einfach, das ist ja fast schon so eine Hollywood-Geschichte. So, ne? Der Deathmatch-Wrestler, der stirbt und dann nimmt quasi seine Ex-Freundin die Fackel auf und wird dann wegen ihm Deathmatch-Wrestlerin. Dass man einfach sich so darauf fokussiert hat, wir wollen halt diese Hollywood-reife Geschichte oder diese emotionale Geschichte erzählen. Auch, glaube ich, aus einem guten Antrieb heraus, so nach dem Motto, da wird das Erbe von Marcus Crane weitergegeben. Ich glaube, darauf hat man sich zu sehr versteift.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, man wollte halt unbedingt dieses zeigen, so, okay, sie ist halt krass, sie kann halt viel einstecken und ne, gibt so nicht auf, so ein bisschen so dieses, ne?
Genau.
Aber das funktioniert halt irgendwie nicht so, wenn du so, ich sag mal, ganz neu da irgendwie bist in diesem Environment halt, sag ich mal. Auch nur mal kurz der Vollständigkeit halber, das erste Match war gegen Danny DeManto, das war bei der 88. Ja. Genau. Dann hatte sie bei der 91 gegen John Wayne Murdoch, genau. Bei der 97 gegen Vixen, bei 98 gegen Alexandrov, 99 gegen Eric Wine und jetzt bei der 100 halt gegen Lucky 13.
Genau.
Und ja, ich kann ja auch mal gerne meine Meinung zum Match sagen. Also es war schon halt wild. Ne? Also, es war schon sehr drüber. Auch dieser Spot, den habt ihr gerade noch gar nicht erwähnt, wo sie auf dem Stuhl lag. Gott, und Lucky 13 einfach total ehrenlos da irgendwie 4-5 Mal ihr den Stuhl mitten an den Kopf geballert hat und denkst so, yo, Alter, was geht ab halt so, ne? Also, das war auch schon sehr, sehr dolle, ne? Also, ich so, ja, Alter, also, ob das jetzt dann sei, ihr hätte müssen, keine Ahnung, aber ist halt passiert, war schon dann halt sehr krass. Und ja, ihr habt natürlich schon recht, das Finish war dann halt jetzt nicht so geil. Hier bei Cash steht übrigens, dass Lucky 13 gewonnen hätte, finde ich auch lustig.
Hab ich mal gesehen.
Ja, aber ich verstehe, glaube ich, den Hintergrund dahinter, weil man wollte halt nicht wahrscheinlich, also man wollte Angel Metto stark darstellen lassen, so wie immer, aber man hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, wenn sie jetzt gegen Lucky 13 gewinnt, wäre es vielleicht auch zu dolle, weil der halt so ein etablierter Star ist. Aber das hatten wir, Sebastian, schon bei der letzten Show. Ist jetzt Lucky 13 so ein krasser Name, dass der hier protected werden muss? Ich würde sagen, nein.
Also nicht mehr 2026.
Ja, genau das nämlich. Also hätte es irgendwem geschadet, wenn hier mal Angel Metro ausnahmsweise gewonnen hätte, zumal das ja auch ihr Partner ist. Also hätte man ja auch sagen können, okay, komm, dann gebe ich dir den Sieg und sowas, weil, also Lucky 13 hat ja auch nichts davon. Ne? Also der geht jetzt nicht hin und kriegt ein Title-Match oder sowas. Also Gott bewahre, ich hoffe nicht. Oder sonst irgendwas. Und der ist ja auch nicht bei so vielen Shows mehr dabei im Vergleich zu anderen Leuten. Also, was hat der effektiv von so einem Sieg? Eigentlich auch nicht viel.
Nee.
Nee, also deswegen Das fand ich auch sehr komisch. Dann hättest du ihr den Moment auch geben können, vor allem bei der Show.
Ja.
So ein bisschen Fackelübergabemäßig, weißt du? Genau. Ganz ehrlich, wenn du die so präsentierst, dann zieh doch durch.
Ja, genau.
Dann zieh doch durch, ganz ehrlich. Dann sag fuck it und dann zieh durch. Und mach nicht sowas. Weil Lucky 13 ist jetzt nicht Dr. Redacted oder General Murdoch oder so.
Nee.
Ne, deswegen. Zieh durch und gut ist und dann könnte ich damit auch mehr leben, sag ich mal.
Ja, das stimmt.
So, dann habt ihr zu dem Match noch was?
Nope.
Gut, dann geht es weiter mit Jameson Shook, der rauskam, bisschen rumgeheult hat, dass er eine Promo hält. Ich muss sagen, das war jetzt der erste Auftritt von ihm, den ich gesehen habe, seitdem er Heel ist. Weil ich auch witzig finde, die Person, gegen die er geturnt ist, die ist ja komplett vom Erdboden verschwunden, aus guten Gründen. Und was ich halt witzig finde, so, ne, der nicht viel sieht, finde ich halt so, also der zurzeit nicht so viel guckt, ist witzig. So dieses, ja, ich glaube, das haben sich alle Beteiligten noch anders vorgestellt.
Ja.
Jetzt muss man das alles. Muss man das jetzt quasi alles anders baden. Aber naja, Mystery Pwn war dann natürlich Diddy DeManto, wer kann sein?
Natürlich.
Und dann hatten sie halt ein Match. Und das war in Ordnung, aber ich war auch froh, als rum war. Steht leider keine Matchzeit.
15:37 steht bei Catchmatch.
Bei Catchmatch, bei mir steht keine Matchzeit.
So, nicht bei jedem Match. Nicht bei jedem Match, aber bei den ersten drei steht Matchzeiten bei mir.
Bei mir nur beim ersten Zweien. Und bei Schlag gegen Slade.
Also bei mir steht NHB Volume 100 und dann steht da das. Okay, ich bin auch eingeloggt mit dem Account. Vielleicht hat das gerade irgendwie geändert. Also ich bin. Das kann sein. Also da steht auf jeden Fall bei dem Danny DeManto gegen. Also die ersten beiden Matches stehen bei mir auch Zeiten. Dann steht bei Schlag bei mir eine Zeit. Und bei Danny DeManto gegen James Shook steht 15:37. Bei den anderen stehen keine Zeiten.
Okay. Ja, wie gesagt, es zog sich ein bisschen meines Erachtens. Jameson hatte auch erst gar keinen Bock. Und dann ging es hin und her und irgendwann gewann halt Danny. Also, ja, gesehen, vergessen, ehrlich gesagt. Nicht so schlimm wie ein Match, was noch kam. Aber auch eher im unteren Bereich der Show, würde ich sagen. Nicht schlecht, aber im Vergleich dazu, was noch kommt und was schon da war, eher drunter. Was sagst du denn?
Ja, also es war auf jeden Fall auch ein bisschen zu lang, würde ich zustimmen. Auch alleine wegen dieser Heel-Shenanigans von Jameson Shook, der erst keinen Bock hatte, so ein bisschen um den Ring rumgelaufen ist, ein paar viele Mal und sowas, halt bis Danny ihn dann irgendwann ja quasi zu fassen gekriegt hat, sagen wir mal. Und so ein bisschen hin und her. Ich glaube aber, ohne diese Heel-Shenanigans wäre es sogar noch ein bisschen schwächer gewesen.
Ich glaube.
Da komme ich gleich drauf.
Ja, auch hier muss dann irgendwie, klar, er ist der Boss und es ist die 100, aber muss dann Danny DeManto wirklich gewinnen oder hätte man hier nicht auch einfach Jameson Shook den Sieg geben können? Ich hätte gesagt, ja, aber was weiß ich denn schon. Von daher aber grundsolide wahrscheinlich auch erst eher für mich so im unteren Mittelfeld, wenn ich es entscheiden würde.
Jo. Ja, was sagt Sebastian denn?
Überleg gerade. Also ich finde drei Matches auf jeden Fall besser und zwei Matches, glaube ich, schwächer. Ich würde es, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau sehen wie den Opener ungefähr.
Ja, genau.
Vielleicht auch leicht davor sogar, weil ich muss sagen, mir gefiel das auf jeden Fall einen Tick besser als das Match, was die beiden im Februar hatten. Da hatten die ja bei 91 in der TWE wieder schon mal ein Match. Und da war es halt noch dieses, was so ein bisschen sich abnutzt immer, diese Matchform, das hatte Danny DeManto mal eine Zeit lang ganz oft, dieses, ja, der Boss erteilt quasi den Jungen eine Lektion so.
Ja.
Und das war hier nicht so, das war offener, das war halt mit Chuck, der als Heel gut funktioniert hat. Muss Danny DeManto gewinnen, ne? Es ist No Holds Barred, ne? Danny DeManto sagt, er tritt nicht mehr an und dann tritt er doch wieder an und gewinnt. Das ist halt Naturgesetz, ne? Also ja, finde ich auch, dass das nicht unbedingt sein muss, aber ich fand's eigentlich ganz anständig und würde auch sagen, 12 Minuten hätten ja auch gereicht, aber ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich würde tatsächlich so ziemlich genau in der Mitte sehen. Ich würde sagen, es war so auf 4.
Ja. Dann ging es weiter mit dem No Holds Barred American Death Match World Title Match. Dr. Redacted, seit 117 Tagen Champ, heute mit seiner zu dem Zeitpunkt 6. Verteidigung. Er hat schon bei Focus Pro seine 7. einen Tag später gemacht. Gegen JB Anderson, ach du Scheiße.
Und das Titelmatch hätte der niemals bei NHB selber gekriegt.
Nee. Dann hieß es Dr. Redacted gegen Dimitri Alexandrov. Deathmatch Jesus gegen Dr. Redacted. Und da auch die Kommentatoren wieder. In was ist der eigentlich Doktor? Philosophie, Physik?
Sagst du doch, er ist der Murder Surgeon. Also er ist Chirurg.
Er ist Chirurg, genau. Ja, und bei der Ankündigung, Redacted wird von Rich Pelladino noch angekündigt. Dann gab es direkt eine dicke Lightube von Dimitri.
Natürlich.
Was?
Natürlich. Das ist die typische Begrüßung für Dr. Redacted.
Genau. Dann gab es die Gusset Plate in den Kopf von Jesus. Und welcher Spot krass war? Redacted packt die Leiter in die Ecke. Und so, dass man eigentlich volles Mat gegenläuft oder fliegt, wenn man in die Richtung gedingst wird. Aber er rutscht wirklich Timeslap-mäßig genau drunter.
Ja.
Und haut die aber noch raus. In Richtung Dimitri. Da habe ich sehr gelacht.
Ja, das war schon wild.
Was Poetisches hatte das Ganze auch. Es gab dann später noch ein Suplex auf dem Barbwire-Kreuz. Und Dimitri wurde so gesuplext, dass er genau gekreuzigt wurde.
Selbstverständlich.
Wo ich sehr lachen musste, als es dann hieß, ich habe nicht verstanden, um wen es ging. Ich glaube, um Dr. Redacted. Er ist der Oscar aus der Tonne des Deathmatch-Wrestlings. Aber ich so, Leute, ihr habt auch wirklich...
Ja, ist okay.
Ja, wirklich. Also, weißt du, wir haben uns aufgeregt über WXW-Kommentaren von vor 10 Jahren. Also ich sag mal 15 Jahren. Das ist ja wirklich schon echt toll.
Ja, das Problem ist halt, da hast du auch die zwei Falschen zusammengesteckt. Weil Struggles hat die Tendenz immer schon gehabt, deswegen brauchte der immer schon einen Partner. Also Struggles war ja auch der Originale, als er damit nur Bart Kommentator, dann hat er ja mit ETU, also ETU ist ja die Liga von Struggles, der dann quasi sein eigenes Business gemacht, dann war er auch vor allen Dingen bei GCW zu hören. Und Struggles braucht halt so einen, wie zum Beispiel so einen John Mosley, der dann Ruhe reinbringt, der Struktur reinbringt, dann kann das funktionieren. Mhm. Aber wenn du zwei so Duracell-Hasen hast, das funktioniert halt nicht, ne?
Ja.
Nee, das merkt man halt auch sofort in dem Fall, weil einfach, das ist halt, das Ding ist, Wrestling-Kommentar macht dann was falsch, wenn er sich über die Show stellt und den Matches quasi keine Luft gibt, sich zu zeigen, keine Zeit gibt zu atmen, sondern auch in den entscheidenden Phasen einfach drüber labt und yo, wir machen jetzt unser Ding hier.
Genau.
Ja, sich selber feiern als das, was da halt passiert.
Genau. Es gibt Phasen, wo du es mal machen kannst oder sollst auch in Matches.
Aber dann musst du es nur aus dir machen.
Genau, aber es bei auch so Deathmatches, wo so viel passiert, halt doch die Fresse.
Ja. Da muss ich tatsächlich mal jemanden aus Deutschland positiv erwähnen, der das immer ziemlich gut macht, finde ich. Das ist Norm Harras. Der ist ja sogar Heel-Kommentator und trotzdem, bei dem ist das immer sehr natürlich und sehr, ich sag jetzt mal, dosiert eingestreut und er und Mette Massi, die gehen einem halt, also die sind unauffällig, dann kommen mal ab und zu ein paar Kommentare, aber nie so, dass du danach sagst, boah, das ist aber störend. Also die, der ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, oder beide sind ein Beispiel dafür, wie man das macht.
Ja. Mette Massi, aber auch Top 3 Kommentatoren in Deutschland.
Ja, aber
neben Joey Sensation.
Der ist auch gut, ja.
Und ja. Kann ich hier schon mal sagen, ich bin nicht mehr im Aaron Insane Fanclub, könnt ihr vergessen. Die Scheiße.
Ja, gab es da jemals einen Aaron Insane Fanclub?
Ich hatte einen Guilty Pleasure für den als Kommentator. Aber oh, nee. hört er noch also, irgendwann auf. Anderes also Thema.
Ja, das stimmt.
Aber ja, nee, führ aus, Sebastian.
Ich wollte zum Match einmal kurz kommen.
Gerne.
Ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Match davor ein bisschen besser. Also ich deswegen sehe ich das hier auf 5. Das war nicht schlecht, das war auch anständig, aber das war ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Dmitri Alexandrov gewinnen könnte.
Ja, zumal das ja auch in der Mitte der Card war, das Match.
Genau. Und deswegen war das so ein bisschen, das war immer noch anständig, das war immer noch so ein 6-Punkte-Match oder so, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ey, wenn das auf einem prominenteren, das hatte auch ein bisschen schwierige Spots, weil es so mitten drin war.
Ich hab auch nicht verstanden, warum. Vor allem, wenn ich mir angucke, das Match, was danach kam, ja, geschenkt, das Match, was danach kam, gut, und der Main Event, ja.
Ja, du wolltest halt unbedingt den Main Event als Main Event machen, halt, ne, wegen der Geschichte, weil es das Match schon bei der ersten NHB-Show gab, bei der ersten Volume gab das schon, und deswegen wolltest du das so quasi, ne, hier so 100 Shows in the making quasi, wolltest das halt machen. Deswegen hast du das halt in den Main Event gepackt.
Ja, gut.
Aber mitten auf der Karte ist es halt trotzdem sehr, sehr random, ist irgendwie auch blöd platziert, weil Sebastian und ich haben halt bei der Show davor haben wir gesagt, ja, ist halt cool, dass jemand wie Dmitri, der auch sehr kreativ ist, sich sehr etabliert hat bei NHB, dass er halt diesen Spot jetzt hier halt kriegt, quasi bei der 100, das Titelmatch halt, den großen Spot. Ja, und so hat sich das dann halt leider überhaupt nicht angefühlt dadurch, ne? Nee,
das fühlte sich halt wirklich wie eine Zwischenverteidigung an. Dennoch hatte ich mit dem Match relativ viel Spaß, muss ich sagen. Also mehr als, ich sag mal, mit Danny gegen Jameson. Das hat mehr bei mir gezündet dann. Aber ich habe mir ehrlich gesagt trotzdem auch mehr erwartet.
Ja, sie sind halt nicht so komplett Nüsse gegangen, wie man jetzt vielleicht irgendwie
gehofft
hätte.
Genau, nicht so wie zwei Matches später, die Verrückten. Ja, aber wie gesagt, da gab es dann noch einen schönen Super Dragon Stomp für 2. Und was ich so geil fand, war, ich weiß nicht, ob das bei dem Match war oder bei dem Match danach, ich glaube bei dem Match danach, wie einfach eine Light Tube einfach ins Publikum fiel.
Oh ja.
Und einfach auch nicht kaputt gegangen ist. Auf den Typen drauf, oder der hat die sogar gefangen. Und ich war so, heiliger Strohsack, wirklich. Also.
In Deutschland wärst du fett verklagt worden dafür.
Grüße gehen raus in die WXW. If you know, you know.
If you know, you know.
Und, genau, nee, wie gesagt, sonst war es okay. Was sagst du denn, Drew?
Ja, ich fand das auch eigentlich anständig. Also du hast schon gesagt, es ist nicht so ganz krass Nüsse gegangen, aber ich fand das schon unterhaltsam. Haben sie ein paar coole Sachen gemacht, wie wo er dann gekreuzigt wurde quasi. Das war schon ein paar coole Sachen. Ich fand es auch besser als das Match davor, muss ich gestehen. Das wäre dann wahrscheinlich so bei mir auf 4, würde ich sagen, glaube ich.
Das kann man auch tauschen, wenn nicht.
Ja, mehr wollte ich nicht sagen.
Sehr gut. Und dann geht es weiter. Und dann geht's weiter mit 4-Way-Deathmatch, Casanova Valentine gegen JB Anderson, gegen Kaplan, gegen Lowlife Louis. Ja, gesehen, vergessen, tschüss, tschüss. Ja, das Ding ist, es war das schwächste Match der Show. Das war, ich hab Sebastian zwischenzeitlich geschrieben, ich höre es mehr, als ich es sehe.
Es fasst ganz gut zusammen.
Und wenn ich mal so gucke, Volume 1, waren die Volume 1 alle auf der Card?
Kannst ja nur Valentine, glaube ich, nur.
Ja, genau.
Die ersten waren auch noch gar nicht im Wrestling, glaube ich.
Nee, war zur nur Dings die. Ach du Scheiße, der Main Event der 1 sehe ich ja jetzt erst.
Ja.
Loki gegen Masashi Takeda.
Und in einem Monat kriegen wir Loki gegen Karl Malenko. Viel Spaß.
Geil. Was eine Timeline, Leute, wirklich. Nee, wir hatten hier Casanova Valentine gegen Anderson, Kaplan, Lola Flui, genau. Und es ist halt wirklich so, wo du denkst, ja komm, ihr macht mal, ihr kriegt euer letztes Hurra. Das Match hatte dann natürlich auch einen Grund, alles klar. Und die sehen halt auch alle schon teilweise so fertig aus. Ist echt, können auch einem fast leid tun. Und
wenn du dann noch JB Anderson hast, der fast der beste Wrestler in dem Match ist, dann weißt du halt auch Bescheid, ne? Also.
Also wenn du aufs Wrestlerische gehst, vielleicht, aber ich muss sagen, ich muss sagen, am besten, in Anführungszeichen, finde ich ja tatsächlich noch Casanova Valentine, weil den finde ich nicht so schlimm, wie viele den machen. Den finde ich solide.
Ja, das stimmt.
Als das Match Wrestler. Ich finde, mit guten Gegnern kann der auch funktionieren. Aber Tita hat gerade gesagt, fertig aus. Also man muss natürlich auch sagen, bei Low Life Louis, der Mann hat 29 Jahre Deathmatch Wrestling gemacht.
Ja, ne?
Das merkst du wirklich. Der wrestelt ja schon seit 97 und der hat ja wirklich auch die krassesten Deathmatches gemacht. Das merkt man ihm auch einfach.
Das merkt man ihm auch an und deswegen gab es ja jetzt dann nach dem Match auch eine Ankündigung, wo ich sage, ey, hast du dir auch auf der Bühne verdient, alles gut,
ja.
Mach dein Ding. Aber ist jetzt kein Match, was ich aktiv sehen wollte, sag ich mal.
Nee.
Und deswegen, so, ist jetzt hier kein Legenden-Shaming, keine Angst. Und nicht, dass ich mir noch was anhören muss. Und in dem Zuge noch schnell Rest in Peace Dory Funk Jr.
Oh ja.
Auf jeden Fall.
Und genau. Drew, was sagst du denn noch zu dem Ding?
Ich fand das gar nicht so schlimm, wie
auch nicht.
Wie du jetzt sagst. Also, das war jetzt kein ultra geiles Match und das war immer noch.
Das war wahrscheinlich das Ding war grundsolide, ja, aber es ist halt trotzdem nichts, was ich brauche.
Ja, das auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund hat dann Louis da auch so ein Dildo mit reingebracht. Okay, kann man machen halt.
Das war ja dann immer. Auch sogar, ich weiß nicht warum, aber.
Ah, ich meine, du, von mir aus okay. Das war ja sogar das Finish dann, wo er mit dann quasi, naja, ausgechoked wurde. Da muss ich sagen, also hier waren zwei Sachen, wo die Kommentatoren hilfreich waren, weil A, haben sie zum einen gesagt, da hat auch sehr lustig gesagt, als er dann, da hat der Casanova Valentine den Muta-Lock gemacht mit dem Dildo. Und da hat er gesagt, ja, das hast du Keiji Muto bei All Japan nicht machen sehen. Also,
das fand ich auch gut, ja.
Hat er recht? Hat er recht? Und in einem anderen Moment fand ich sehr gut, Casanova Valentine, der ist ja echt ein bisschen rumgekommen. Der war ja im Laufe, Anfang des Jahres, hat er ja Deathmatches in China gemacht.
Ja.
Da hat den Deathmatch-Title gegen Bob Sepp gewonnen.
Ja.
Das war schon wild. Also, wer kann das von sich behaupten? Ne? Also,
ist Bob Sepp auf der Show?
Ja. Genau, das haben sie nämlich auch gefragt dann in dem Zuge halt, ob Bob Sett auf der Schule. Das ist natürlich schon wild dann halt.
Das haben sie bei Jameson Chuck mit Mystery Opponent.
Ach, da war das, stimmt.
Ja.
Sepp?
Stimmt. Ja, kann man dann halt machen. Sonst war das anständig und wichtiger, weil du hast es gerade schon gesagt, war dann eigentlich das, was da im Aftermath dann halt war mit Danny DeManto.
Genau, Danny DeManto kam nämlich raus, außer Sebastian will noch was sagen.
Ja, ich würde sagen, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass du und ich diese Leute kennen und die Ansprüche schon so nach unten geschraubt haben, ja. Dass wir wahrscheinlich noch, also wenn ich allein schon JB Anderson
ja auch, aber ich halt und Lowlife,
also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Endgegner der Matt JB Anderson. Ich finde, ja. Das ist der schlechteste, der kontinuierlich bei, also da, Er und Tommy Trainwreck. Ja. Wobei Tommy Trainwreck ist nicht ganz so oft da wie Davey Anderson.
Der ist ja fast bei jeder Show da.
Und ich war nicht, ja, weil er die richtigen, also weil er gut vernetzt ist. Aber ich muss halt sagen, ich habe bei dem Match hier wirklich das Schlimmste befürchtet. Muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, das wird absolute Katastrophe. Und das war halt klar das schwächste Match, aber es war kein wirklicher Ausfall, fand ich. Das war halt ein Garbage-Sprawl, was ich halt bei denen irgendwie erwarte. Ein, zwei Szenen waren ganz lustig, das hat aber mir jetzt nicht wehgetan. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, bei der Zusammensetzung schon mehr, als ich erwartet habe. Ja, mehr habe ich da auch nicht so zu sagen.
Sehr gut. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, nach dem Match gab es halt, kam Danny DeManto und meinte hier, Lowlife Louie hat mich quasi trainiert, guter Typ, Legende. Und der retired am 31.12. des Jahres. Wir sind aber am 2.1. wieder genau in der Halle. Hast du nicht Lust, dein Retirement um 2 Tage nach hinten zu legen? Und dann one last time, wir beide. Ja, das machen die. Und dann, schön.
Aber man muss auch sagen, die beiden, die gehen ja auch way back, ne? Also, wir reden da ja über 2000er, Anfang 2000er, wo ja auch Danny DeMantolo angefangen hat, auch bei Jersey All Pro und so, wo ja Lowlife Louie viel war. Also, die beiden kennen sich wirklich schon Vierteljahrhundert.
Ja, genau. Sagte ich ja auch, wie gesagt. Er sagt ja auch, dass Lowlife Louie für ihn ja auch eine große Hilfe war mit Deathmatch Wrestling und alles.
Ja.
Und das muss man halt auch anerkennen, definitiv. Aber du siehst dann halt den Leuten auch an, dass die fertig sind.
Ja, daran siehst du ja schon auch, wie alt Lowlife Louie ist. Ich meine, der hat einen Sohn, der auch schon Deathmatch Wrestler ist, und der Sohn ist auch schon 25, 26 oder so.
Ja, der war sogar der Ringside und der sieht genauso aus wie sein Vater.
Der ist einfach ein Klon. Ich weiß nicht, ob der eine Mutter hat, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem, wenn du so Bilder siehst, wo Lowlife Louie in dem gleichen Alter war, da kannst du wirklich nicht mehr unterscheiden, wer ist. Wahnsinn.
Und natürlich auch, muss man auch nochmal ganz kurz sagen zu dem Match, total super, dass die GWF hier Jem Kaplan für das Match freigestellt hat. Ne? Also.
I see what you did there. Ja, Jem Kaplan. Genau, und dann kam es zu Match of the Night.
Ja.
Nach vielen auch schon zum Match of All Time. Grüße gehen raus an Morbo. Die Rede ist hier von einem Deathmatch. Schlag gegen Slade. Minuten 38, ab in die Vene. Es hat gerade 8,61 bei Cage Match. Ja, das war ein Fest für die ganze Familie. Das war so besoffen, Alter, wirklich. Das war so geil. 8 Minuten einfach nur permanentes Gespamme von Bullshit. Und ich hab's geliebt. Und das Ding ist, wenn du einmal weggeguckt hast und wieder hingeguckt hast, dann hast du was verpasst. Und dann kannst du sagen, ja, das Deathmatch ist Peng. Nee, aber da wolltest du wirklich alles sehen.
Ja.
Und das war so besoffen. Und das war so besoffen. Und das hat großen Spaß gemacht, was die da alles gemacht haben. Schlag auch direkt wieder mit Lighttubes und Tischen Türen am Anfang gegen Slade und Stühle, und die sind nur Nüsse gegangen. Ihr dürft gerne weitererzählen. Das ist absurd. Ja.
Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, irgendwie eins der geilsten Deathmatches aller Zeiten oder so. Also das ist für mich kein Hood gegen Dave Morey, ne?
Nein, für mich auch nicht.
Auf gar keinen Fall halt, ne? Und also die Bewertung ist schon sehr krass. 5 10er-Bewertungen, 8 9er, 8 8er und eine 6er, ne? Also es ist halt schon wild. Ne? Also,
eine war von mir tatsächlich.
Ja, also 8 finde
ich. Bin so bei 8,5.
Ja, so, das da gehe ich auch mit.
Ja, ist auch absolut legitim, meiner Meinung nach. definitiv. Aber darüber dann vielleicht auch nicht. Okay, dann so 8,5, wenn man dann mit Tendenz zu 9. Ja, nee, weiß ich eigentlich auch nicht. Also, weil, wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Nave Mori Hoodfoot. Ne? Also, weil da ist wirklich kranker Scheiß passiert. Ne? Hier ist auch kranker Scheiß passiert. Aber halt auf den Art. Also, das war die beste Art und Weise, wie du halt die beiden einsetzen kannst. Man muss ja jetzt auch mal ehrlich sein.
Und?
Beide und vor allem Schleck sind ja schon ein bisschen limitiert, wenn man jetzt so will, ne?
Und bei Schleck gilt das, glaube ich, in mehrerlei Hinsicht.
Ja, ja, absolut.
Ich distanziere mich von diesen Aussagen.
Ja, komm, nee, ist dann...
Ich erinnere mal an die ICW-Bart-Show, wo da Schleck rauskam, dann kam Danny DeMantel raus. Und das war kurz nach der Geschichte mit dem Fake-Sammel mit Cool. Und da dachte Danny DeMantel irgendwie so zu Schleck in dem Rededuell, ja, wenigstens ist das ja keine Liga, wo Leute Fake-Sammels vortäuschen müssen. Und dann steht da Schleck, also. Ich wette dich.
Lacko, ey.
Ja, gut, dann ist halt auch, also wenn du Schlag mit einem Brainbuster triffst, dann hat der keinen Schaden davon, ne, also.
Ich glaube, Walmart hat mal gesagt, liebe Grüße an der Stelle, bei Schneck muss man zumindest sagen, es kann auch sein, dass es Flosch war, man kriegt das, was man sieht, ja.
Ja, also, ey, auf jeden Fall.
Ich kann ja beschweren, dass da ein Etikettenschwindel vorliegt.
Also das auf jeden Fall und in gewisser Art und Weise ist das bei Slate ja auch der Fall, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Aber Slate ist. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, Leute, bei dem möchte ich wirklich nicht nachts allein auf der Straße begegnen.
Ich hab ja einmal zu Drew aus Spaß gesagt, vielleicht ist das mit dem, dass er Gefängnis ist, das ist gar kein Gimmick, sondern der ist wirklich irgendwie so, dass er so Knast mit Bewährung hat, dass er dann so Wrestling-Match macht und dann darf er wieder in den Knast zurückkommen, so weißt du.
So offener Vollzug.
Also da hast du schon recht, also wenn der mir nachts begegnen würde, so von der Kneipe oder so, dann würde ich Abstand halten, auf jeden Fall.
Also das, du, da würde ich wirklich, da würde ich schon spurten, das sag ich dir.
Aber jetzt mal ernsthaft, Leute, das heißt ja dann, Slate könnte ja eigentlich eine Produce-Show machen bei Orange Crush, bei guten Adam, und dann würde die Show einfach heißen, Orange Crush is the New Black.
Und wo wir gerade beim Gefängnisthema sind, Mandy, wenn es dann eher gegen Nick Gage.
Ja, gut, dann.
Und wo findet das statt? Im Alcatraz Museum oder was?
Ich habe eine bessere Idee. Das Main Event ist eher gegen Nick Gage und die Stipulation ist, es ist ein Money in the Bank Match. Entschuldigung, ich muss sie machen.
Ja.
Nick Gage hat verloren, weil er ohne.
Ja, kein Bein Dinner dabei.
Ja, aber halten wir nochmal fest, also das Match war schon wild, aber ja, ich habe mit Sebastian oft drüber eben schon gesprochen. Genau. Das ist das bestbewerteste ICW-Match überhaupt. Ja, das nee, also.
Einfach weil Mori gegen Hoodfoot viel besser war. Das Ding ist, das war halt jetzt, dieses war besoffen, weil es super stumpf war.
Ja.
In der Stumpfheit das Besteste war, was du machen konntest.
Ja. Ja, genau.
Ein Hoodfoot gegen Mori war aber hingegen auch stumpf und brutal. Es war aber innovativ und kreativ.
Genau. Ja,
ich
genau.
Ich erinnere an den fucking Lüfter, an den Ventilator.
Ja, oder sowas wie mit dem Geweih und sowas da halt. Ne? Ja, also.
Genau. So Sachen. Und das war halt, das war jetzt wirklich ein plakatives Deathmatch.
Genau, und man muss ja auch sagen, das war halt geil, weil es so stumpf war halt. Ne? Weil
natürlich.
Das sind halt die beiden, also ich sag mal, Slate und auch dem Schlag, denen traue ich jetzt nicht so viele krasse Kreativität zu. Die ballern sich da einfach gegenseitig irgendwas an den Kopf und sowas halt, bis einer nicht mehr kann oder sowas halt, ne? Das war halt auf seine eigene Art und Weise, war das halt auch geil, aber das war halt geil wegen der Stumpfheit halt auch so ein bisschen. Und vielleicht ist es auch einfach, weil es jetzt die 100 war, haben das vielleicht mehr Leute geguckt, da waren mehr Augen drauf und haben gedacht, okay, was die hier machen, ist einfach kranker Scheiß oder sowas halt. Ne? Also das Match werden wahrscheinlich auch mehr Leute gesehen haben als das Mowry-Hundfoot-Match.
Man muss aber tatsächlich sagen, da würde ich dann einmal reingehen, du, würde ich quasi den ja. Ball aufnehmen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also Stand jetzt hat tatsächlich Hundfoot gegen Mowry noch mehr Wertung, das sind nämlich 27 Stimmen und bei Schleck gegen Slade sind es 22, also zumindest, du weißt ja nicht, wie viele das gesehen haben, die jetzt sich bei Cage-Match gewertet haben, ne? Also das muss ja jetzt kein Indikator unbedingt sein. Das können ja trotzdem mehr gesehen haben. Und da finde ich es halt krass, das ist über einen Punkt besser bewertet als Hundfoot gegen Mowry.
Und das sehe ich
halt. Hundfoot gegen Mowry hat 7,57, was ich kriminell zu wenig finde. Ich habe dem Match nämlich 9 Punkte gegeben.
Ja.
Und Schleck gegen Slade ist 8,61 und ich würde da auch mitgehen. Ich habe mir das Match sogar nochmal angeguckt, weil ich das in dem Moment sogar gesagt habe, ey, das ist nicht mal das beste Match der Show. Dann habe ich es mir doch mal angeguckt und muss sagen, ja, ne, das beginnt dann direkt mit den Lighttubes und mit den Türen und so. Das ist schon gut, das ist schon das beste Match der Show. Ich habe auch mal so durchgeguckt, man könnte sicherlich auch argumentieren, dass das für jemanden so das beste NHB-Match in diesem Jahr ist, obwohl ich dann noch so ein paar andere Contender hätte. Und man könnte vielleicht auch argumentieren, dass es vielleicht eines der besten Deathmatches in diesem Jahr ist. Aber wenn ich auf beste Deathmatches aller Zeiten gehe, da bin ich auf jeden Fall nicht dabei. Auch nicht beim besten NHB-Match. Ja. Ich habe gerade schon zu Drew gesagt, auch wenn wir heute nicht mehr so gerne über die beiden reden, aber es gab ja mal 2020, als er dann für ein Jahr retired ist, mit Tremont gegen ASP. Und das war wirklich eins meiner liebsten Matches aller Zeiten. Das hat auch eine sehr hohe Wertung bei Catch 8,8 oder so.
Ja.
Aber das hier war schon... Das war schon gut, vor allen Dingen, weil es halt auch total overdelivered hat. Ne?
Ja, man hat es erwartet bei den beiden.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man hat es vielleicht nicht erwartet, dass sie jetzt da so komplett eskalieren. Und ich glaube, gegen den anderen Gegner hätten sie das auch gar nicht so machen können. Also das sind schon irgendwie, du hast schon das Maximum aus beiden da irgendwie rausgeholt.
Ja, aber bei anderen Gegnern, da ist noch irgendwie sowas wie Vernunft und so, die dann vielleicht sagt, ja, mach nicht ganz so krass. Und die beiden, die machen halt einfach. Ne?
Ja, da gibt's das bei denen nicht.
War das eigentlich eine Entschlackungskur dann für die beiden?
Ja, schon. Also, wie die gesuppt haben, ich muss vor allen Dingen sagen, das wollte ich auch noch kurz anmelden. Alter, wie dunkelrot das Blut auch bei Schleck war, ne?
Oh ja.
Das siehst du auch nicht so oft. In dieser Art und Weise, finde ich. Das sah schon heftig aus.
In der Tat. Ach ja. Ja, nee, das war schon was. Und
genau, eine Sache, ich wollte gerade sagen, irgendwas hatte ich noch, das hatte ich vergessen. Ich habe auch Vergleiche gehört, die finde ich auch ein bisschen hochgegriffen. Also haben manche geschrieben, das wäre für sie das Samoa Joe gegen Necro Butcher der Neuzeit.
Ja, ist klar, komm. Also,
das finde ich ein bisschen sehr hoch.
Das kannst du meines Erachtens auch gar nicht vergleichen, weil Necro Butcher gegen Samoa Joe war kein Deathmatch. Die sind einfach, die sind aus Lust der Natur, Lust und Laune so drüber geworden. Und das ist ja schon mal per se mit Ansage wird das drüber, weil es halt ein Deathmatch ist.
Genau. Und das war auch stilistisch anders und man darf auch nicht vergessen, Samoa Joe und Necro waren auch zu einem Zeitpunkt in den jeweiligen Disziplinen halt auch absolut on top of their game, ne? Also das war
noch ja.
Eben. Nee, sonst habe ich nichts mehr.
Finde ich die Dings nicht so passend tatsächlich, nee. Den Vergleich. Ja, ich finde es richtig gut. Ich kann Leute verstehen, die sagen, dass das für die super krass war. Ich fand es auch krass, aber ja. Wie gesagt, das oft zitierte Mori Hoodfoot war für mich einfach aufgrund der Kreativität und alles.
Das war wirklich eines der krassesten Deathmatches überhaupt.
Ja. Das war letztes Jahr mein zweitliebstes Match vom Gesamtjahr 25.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja.
Und genau. Nee, dann ging's weiter. Da muss ich sagen, ich war auch echt, mein Kopf war dann auch wirklich out of order. Weil, ja, das, es war nicht lange, aber also das muss man sagen, die Einschlagrate, die war so hoch, dass ich auch eigentlich eine Pause hätte verdient.
Das hat es halt auch ausgemacht, diese Kompaktheit, glaube ich.
Genau. Also, ja. Wenn ich 5 Minuten länger hätte gesagt, was ein Quatsch.
Genau. Naja.
Genau.
Und dass das halt quasi schon eine Art Sprint war oder eher auch ein Massen. Ja. Genau. Halt ein. Ein Attempt zu irgendwas. Ich sag nichts. Genau, das hat es halt ausgemacht einfach. Aber kommen wir zum Main Event. Last Man Standing Deathmatch. Eric Ryan trifft auf John Wayne Murdoch. Ja, das war ganz gut. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht mehr mega viel von, weil ich hab's gesehen, aber ich war echt außer Puste von dem Ding davor. Und das hat mich ein bisschen verloren tatsächlich. Einfach, weil das so geballt war.
Ja, es war auch schon, ich glaube, wenn man die beiden Namen liest, war es schon ein bisschen unter den Erwartungen. Ich glaube, da wäre auch durchaus mehr gegangen.
Mhm.
Und vielleicht auch so diese Last Man Standing Stipulation so im Kombo mit so Deathmatch, ja, weiß ich nicht. Kann man machen. Finish war jetzt auch nicht so geil jetzt, ne?
Das ist tatsächlich bei mir, das wäre mir der Hauptknackpunkt. Also ich habe von vielen gehört, dass sie gesagt haben, sie fanden das auch ja so ein bisschen nicht so toll. Ich fand das eigentlich ganz gut. Das war auch, würde ich sagen, für mich immer noch das drittbeste Match, aber ähnlich wie das Finish Lucky 13 gegen Angel Metro ein bisschen runtergezogen hat, hat das Finish hier auch ein bisschen runtergezogen. Aber hier war das Finish nicht unbedingt schlecht, sondern es war nur einfach sehr abrupt irgendwie.
Ja. Ja, hat halt
gut.
Eric Ryan ja gewonnen und dann hat Danny Mann schon gesagt, ja, jetzt steht's quasi so 1-1, so, ne? So ein bisschen daher, ne? Vielleicht für die 200 dann. Also in 100 Jahren.
Ja.
Zu unserem Renteneintritt 2060.
Genau.
Welche Rente?
Guter Punkt, ja.
Stimmt wohl. Naja, Sebastian, was hast du denn?
Ja, also, wie gesagt, ich fand das Match an sich eigentlich ganz gut. Aber das Finish hat halt so ein bisschen so, dass man sagt, okay, das ist jetzt das Ende? Oder das war so ein bisschen mein Reflex. An sich muss man halt sagen, von der Art und Weise, wie die beiden hier geworkt haben, war es auch sicherlich eins der besten Matches. Weil man hier durchaus gesehen hat, das sind halt zwei, die ganz anders als Schleck und Slade auch nicht nur draufhauen können, sondern die auch ein Stück weit eine Psychologie mit drin haben, die eine Geschichte erzählen können, die auch wrestlerisch durchaus was drauf haben. Und das haben sie auch gezeigt. Also ich würde sagen, rein wrestlerisch war das vielleicht sogar das beste Match. Die sind aber nicht so krass eskaliert wie jetzt Schleck und Slade, was auch gut war danach, weil Dieter, du hast deine Ermüdungserscheinung ja schon angesprochen, deswegen wenn da jetzt nochmal so ein Gore-Fest gekommen wäre, wäre das glaube ich nicht so gut gewesen. Deswegen, ich muss auch sagen, mich hat's nicht so verloren, weil ich gedacht habe, okay, das ist anders von der Stilistik her, bin ich eigentlich ganz gut drin. Aber man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr spektakuläre Aktionen gewünscht. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen, also ich finde, das Main Event passt so ein bisschen oder ist komplett passend zu dieser Gesamtshow. Ich fand die Show nämlich ziemlich gut. Ich habe der Show auch 7 Punkte gegeben. Aber vielleicht hätte man sich für so eine 100 noch ein bisschen mehr erwartet, weil wir ja gerade in Red Bank in der jüngeren Vergangenheit schon auch 8er oder auch mal 9er Shows gesehen haben und das war es halt nicht für mich.
Nee, das war es auf jeden Fall nicht.
Insofern, ja, vielleicht ist das Main Event da auch ganz passend für die Gesamtshow gewesen.
Ja, vermutlich. Das passt auf jeden Fall. Und genau. Nee, das hat großen Spaß gemacht, auch endlich mal wieder eine NHB-Show zu gucken. Ist bei mir immer so eine Sache. War aber echt spaßig, hat sich doch gelohnt. Und Entschuldigung. Genau, die nächste ist jetzt erst angekündigt für Ende Oktober laut Cage Match.
Da müsste, glaube ich, sogar die Japan-Show sein.
Nee, stimmt, Japan ist ja noch dazwischen, dann stehen die da noch nicht drin. Wieder Japan? Die waren noch
ja,
erst im.
Ja, aber ja, ich mein, als sie das letzte Mal in Japan waren, war ja noch, als sie da in Notes waren.
Stimmt.
Ich glaube, sie haben jetzt angekündigt, die 101 ist, glaube ich, in Japan.
Das kann
ich versuche das gerade dagegen zu checken.
Ja, auf jeden Fall laut Cagematch wäre die nächste Show am 24.10.
Ja, da fehlen noch einige, weil da ist zum Beispiel bei Cagematch ist auch noch nicht das Deathmatch-Wochenende in England dran mit Royce. Genau.
Der 21.10. ist es im die 101 im Tokyo Square in Itabashi.
Was?
Wann ist die?
Was habe ich jetzt gesagt? Am 21.10.
Sind nur 3 Tage vor der Show in Cambridge, krass.
Genau, und dann sind die am 27.11. in Sogget, Illinois und dann in Indianapolis am 28.
Und das in England ist, glaube ich, 15.11. oder so, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, sowas.
Und für die Show in Boston gibt es sogar schon ein Match, nämlich Dr. Redacted gegen Bear Bronson.
Ja, da habe ich Bock drauf.
Das ist cool. Ja, das wird cool.
Da habe ich Bock drauf, das wird gut, das sollen sie mal machen, fantastisch. Genau. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, das war's tatsächlich von uns, außer ihr habt noch was.
Nope.
Wobei, ich hab was. Am Wochenende. nee, nicht am Wochenende. Heute, 6.8. Aufnahmetag. Gibt es GCW 20 Years of Bad Boy?
Yes.
Die Joey Janela. Die Joey Janela.
Ja, eine Anniversary Show quasi.
Die Joey Janela Anniversary Show, zu der er auf jeden Fall nicht mit dem Uber hinfahren muss. und nicht erstmal bis Midwest fliegen muss. Genau. Die Card: Tracy Williams gegen Leeds Lewis. Nie gehört den Namen.
Ist, glaube ich, ein Franzose, oder?
Ja, ist ein Franzose. Wo wurde er trainiert? Richtig, in der PWA Academy von Eagles und Eagles.
Wow. Natürlich.
Ist ein Franzose, 2002 geboren, wrestelt seit einem Jahr.
Interessant.
Also als Franzose Leeds zu heißen, ist aber auch mutig.
Und dann in Australien trainiert worden zu sein, das ist schon eine wilde Mischung.
Hatte seitdem 40 Matches. Sein erstes Match bei PWA. Und
jetzt hat er aber auch gerade so bei Bengerson und so, ne?
Ich weiß, ja, Bengerson, K.O., genau, K.O., Bengerson,
APC und so, ne?
APC, der war auch bei der war jetzt auch bei Backyard Wrestling.
War der nicht auch schon mal in Deutschland bei COW?
Ich weiß es nicht. Ich guck gerade.
Ja, hier, Spring Break 2026 COW, Skyfall, die haben wir ja auch schon live gesehen, du, hier Evan Eclipse ja, und Mike Solaris ja. bei Euphoria gegen Euphoria. Jemanden, den wir auch schon live gesehen haben, Martyrium und Leeds Lewis.
Ja. Genau, der war jetzt auch schon öfters jetzt bei GCW.
Ja.
Und der tritt auf jeden Fall an gegen Tracy Williams, Crowbar gegen Jimmy Lloyd, ja. Marco Stunt gegen Beer Bronson. Chris Tedländer gegen Marcus Mathers.
Das ist cool.
Ob da Verträge im Ringe verbrannt werden.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir die Augen verbrennen will bei Red Titus gegen Nick Gage.
Scheiße, Alter.
Also, aus welcher Truhe hat man denn das rausgeholt? Ist das so, wo so im Keller so die Weihnachtsdeko so, ach, der liegt ja da rum?
Ja, und vor allem, wer denkt sich dann, ah, gegen wen stellen wir den denn? Ha, gegen Nick Gage? Ah, was zur Hölle?
Ah, es ist, Red Titus. Dann doch lieber Nick Gage gegen Romantic Touch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall.
Das Krasse ist, Red Titus wrestelt auch schon 21 Jahre, ey.
Ja, ja. Ich bin doch nicht mal 40, der ist 38, ich dachte, der ist viel älter.
Der ist so alt wie mein Bruder, das ist übel. Und, ja, und dann gibt es im Main Event Genesis und Leo Rush gegen Buster and Brain und Nick Wayne. Alter, ich finde die richtig random, die Card, ich bin ehrlich.
Ja, schon.
Also, aber ja,
ich bin ja überhaupt kein Freund, das habe ich gerade schon mit Drew auch vorher noch gesagt, ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem Gimmick da von Leo Rush. Muss aber sagen, ich glaube, in dem Match wird es nicht ganz so negativ sein, weil du ja da genug andere hast, die da wahrscheinlich ernsthaft wresteln werden und das ist dann wahrscheinlich trotzdem noch ganz gut. Das
Match. Wobei aber ich sagen schon muss, die Interaktion mit Leo Rush in den letzten AW-Quatsch-Matches, die waren super. Allein wie er bei Bobby Lashley wieder auf dem Rücken rumtanzte, das war fantastisch. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Aber das Zusammengewürfelte, das stimmt schon, das wirkt schon sehr
randomisiert. Ich hab da noch was für euch, liebe Leute.
Gott, was kommt denn jetzt?
Kennt ihr die Card vom Homecoming Weekend von GCW?
Nee.
Wir haben Charles Mason und Slade gegen Beer Bronson und Gabby Forza.
Holy shit, Alter.
Ein Shola Shane Match, Christian Napier gegen Viper.
Okay.
Viper, übrigens auch Alexander Fix oder El Bronco Nummer 3, wrestelt seit 1999, kenne ich nicht.
Der hat auch seine letzten Matches irgendwie vor 20 Jahren.
Der hatte sein letztes Match 2006, ja.
Ja.
Ja, also da, wo Janelle angefangen hat, ist ja passend.
Vor allem, wisst ihr gegen wen?
Wen?
Gegen Rico. Ah, nee. Das ist ein anderer. Ich vergiss, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen Rico Bushido, weil der sich auch Rico Suave nennt. Das ist ein richtiger Rico Suave aus Puerto Rico. Vergiss, was ich sagen wollte. Dann haben wir Buster and Brain gegen KJ Oz und Sam Stack aus. Dann haben wir Nick Gage.
Scheiße.
Nick Gage, Nido Extremo und Zico der Clown gegen Connor Claxton, Dr. Redacted und Jimmy Lloyd.
One of these things is not like the other.
Ja.
Connor Claxton.
Und dann haben wir Joey Janela gegen Marco Stunt.
No good.
Und dann World Title Match. Atticus Koga gegen gegen Joseph Sawyer. Und Drew, weißt du, wer Joseph Sawyer ist?
Ja, das ist hier heißt der jetzt? Ja. Ciao.
Ja, und beim Homecoming-Tag 2 gibt's ein Circus-Deathmatch, Lil Sicko gegen Nino Extremo. Ich fahr schon mal den Krankenwagen vor.
Ja. Und das ist zumindest eine coole Ansetzung, weil es halt abgehen wird. Ne? Das ist zumindest, ich kann verstehen, warum man das bookt. Aber, also bei der anderen Show habe ich wirklich Fragen. Also, wie kommt man auf die Idee, diese Six-Man-Connor-Claxton zu werfen? Also, es denkt doch keiner mehr an Connor-Claxton. Ich glaube, selbst Connor-Claxton selbst nicht mehr.
Ja.
Und Josephs, also, Atticus Koga gegen Joseph Sawyer. Also, das ist ja kurz vor Atticus Koga gegen Malakai Black. Oder Atticus Koga gegen Charles Mason.
Ich sag mal
oder
so.
Oder Charles Mason gegen Joe Ginty.
Atticus Koga gegen Malakai Black wird dann wahrscheinlich bald heißen Atticus Koga gegen Tommy End, weil Tommy End hat jetzt eine Glatze und heißt auf Instagram wieder Tommy End.
Ja, Hauptsache er verehrt noch Cthulhu und so. Der Rest ist nicht so wichtig.
Deswegen, das ist dem Namen egal.
Ja. Super. Auf dieser Note würde ich sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir haben 22.15 Uhr. Ich habe immer noch Hunger.
Ja.
Wir sehen uns, meine lieben Freunde. Es hat großen Spaß gemacht. Bis dahin.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.